Der Predigtext, den ich für heute gewählt habe, steht in Jesaja 53, die Verse 3 bis 12. Es geht hier um den Gottesknecht, über den der Prophet Jesaja schon früher in anderen Kapiteln gesprochen hat. Und ich lese nun den Predigtext vor und bitte dazu aufzustehen. Er, mein Knecht, war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, obwohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Er soll die Starken zum Raub haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Wer ist dieser Gottesknecht? Das Judentum und auch christliche Ausleger verstehen ihn als das Volk Israel, das den Nationen Licht gibt. Wer ist dieser Gottesknecht? Als Kindergottesdienst wissen wir, die richtige Antwort ist immer Jesus. Auch Paulus, Petrus und Lukas schreiben vom Gottesknecht, das ist Jesus. Das kommt ganz zentral im Neuen Testament vor. Also es ist nicht nur der Kindergottesdienst. Es ist auch das von vielen bezeugt, das wird auf Jesus gedeutet, dieser Gottesknecht. Daher ist dieser vielschichtige Text vom Gottesknecht enorm wichtig für uns Christen. Er ist ja auch bekannt aus der Karfreitagsliturgie, in der das Leiden Jesus im Fokus steht. Heute an diesem kurzen und auch dunklen Novembertag erbitte ich eure Aufmerksamkeit nun für einen anderen Schwerpunkt, über den dieser Text redet. Das Licht und das Gute und der Vorgang, wie wir es bekommen. Wenn ich die Geschichte vom Gottesknecht ganz einfach erzählen wollte oder sollte, dann etwa so. Also, wir alle taten Böses. Jesaja schreibt Missetaten, Sünden, wirre Entscheidungen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Egoismus, sagen wir dazu. Ja. Aus Gottes Sicht verdienten wir Strafe. Und nun kommt der Gottesknecht, Jesus, ein Mensch, der immer nur das Gute tat. Kein Unrecht, keine betrügerischen Worte. Der Gottesknecht nun nimmt die Strafe, die wir verdienten, auf sich, Krankheit, Angst, Verachtung und Tod. Wir dagegen gehen straflos aus und erhalten Frieden, Gerechtigkeit und Leben. Die haben wir nicht verdient. Die Geschichte ist maximal ungerecht. Der Gerechte wird bestraft, der Böse belohnt. Luther sagt dazu, was für ein Tausch. Der Herr wird zum Knecht, der Knecht zum Herrn. Die Geschichte geht letztlich auch gut für Jesus aus, denn für den Gottesknecht, denn er wird schließlich doch belohnt. Gott gibt ihm die höchste Anerkennung und Würde, langes Leben, Gelingen, Nachkommen und Macht über Menschen. Ich will es noch einmal mit einem ganz anderen Bild erklären. Entschuldigung, dass ich wieder ein Autobeispiel habe. Also denkt einmal an eure eigenes Auto. Also seid ihr zufrieden? Oder ist es vielleicht ein rostiger Fiat 500, Unfallwagen, Baujahr 1992? Also angenommen, es kommt jemand und sagt, gib mir deinen alten Fiat und ich gebe dir dafür einen nagelneuen Lamborghini, sagen wir vielleicht einen roten. Was würdet ihr denken? Der spinnt, ja? Es ist völlig unsinnig und unwirtschaftlich. Außerdem, da muss ein Haken dran sein. Also nein, ganz echt, du gibst mir deinen alten Fiat und ich gebe dir einen Lambo 750 PS. Was würdet ihr denken? Also wenn ich mich auf diesen Tausch tatsächlich einlasse im Innern, also frage ich mich, also wie schnell fährt der? Also ich muss wohl nach Deutschland fahren, also wo, also zwischen Regensburg und Nürnberg, da sind keine Beschränkungen. Die Uhrzeit muss ich mir überlegen. Wie fühlt sich das an? Werde ich das Ding überhaupt beherrschen? Wen kann ich mitnehmen? Auch eine interessante Frage. Wem kann ich den zeigen? Also mein Adrenalin, das steigt, das merke ich jetzt schon. Und die Frage, was es den Geber gekostet hat, ist uns, wenn wir ehrlich sind, wurscht. Wen kümmert sein Geschick, so heißt es bei Jesaja. Wir interessieren uns für das, was wir Gutes erhalten und das ist ganz natürlich, das sollen wir auch. Ich werde mir sogar versuchen, diesen Geber warm zu halten, weil vielleicht zahlt er mir auch noch die Versicherung oder Der Gottesknecht bietet uns einen Tausch an, ganz allgemein von Bösem gegen Gutes. Im Hebräischen meint Avon, was dort steht, sowohl die böse Tat als auch die Konsequenzen, die Strafen der bösen Tat, die mit ihr verbunden sind und die uns zustehen. Und diesen Unfallwagen, den nimmt uns Gott, der Gottesknecht, ab, damit wir Gutes hätten. Und das nennt der Text nun im Detail, darauf wollen wir unsere Augen nun einmal richten, das darf unser Adrenalin ruhig steigen. Und wir schauen uns einige dieser Tauschpaare an, die in Jesaja konkret genannt wird, ergänzt durch Stellen aus dem Neuen Testament. Ah ja. So, meine bezaubernde Assistentin hilft mir. Ja, das erste Tauschpaar ist Sünde und Strafe gegen seine Gerechtigkeit. Gerecht gemacht durch Glauben haben wir Frieden mit Gott, so schreibt es Paulus. Und das steht ganz im Einklang mit der Geschichte vom Gottesknecht, wo es heißt in Vers 5, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Dieser Tausch Strafe gegen Gerechtigkeit vor Gott ist uns evangelischen Christen ja sehr geläufig. Solus Christus, allein durch Gnade sind wir vor Gott gerecht und damit haben wir auch Frieden mit Gott. Also dieser Tausch, der wird genau beschrieben in der Stelle, die wir gelesen haben. Indem wir im Glauben annehmen, dass Jesus unsere Strafe am Kreuz bezahlt hat, erhalten wir seine Gerechtigkeit. Das ist aber nicht das Einzige. Das nächste, Wunden gegen Heilung. Jesus wurde verwundet, damit wir Heilung empfingen. Ab Petrus schreibt dazu in dem ersten Petrusbrief: Er hat unsere Sünden selbst mit seinem Leib an das Marterholz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden frei geworden der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Das ist diese Stelle von Petrus, wo ich gesagt habe, auch der Petrus zitiert den Jesaja. Der Tausch seine Wunden gegen unsere Heilung ist uns nicht so geläufig. Er wird als schon geschehen beschrieben. Ihr seid geheilt. Fühlen wir uns wirklich so geheilt? Ich meine auch von inneren Wunden, Schmerzen, die wir haben, wenn wir etwa an die Erfüllung in unserem Leben denken, an Beziehungen, die zerbrochen sind oder schwierig, an eigene Unzulänglichkeiten oder Eigenschaften, mit denen wir unzufrieden sind. Können wir diesen Tausch irgendwie vorausahnen, dieses wir sind geheilt oder in diesem Tausch jetzt schon leben, auch wenn uns diese dunklen Dinge noch umgeben? Ein weiterer Punkt ist, Jesus ertrug unsere Ablehnung, auf dass uns seine Annahme als Kinder Gottes zuteil würde. Mit Verachtung, mit Ablehnung wird der Gottesknecht bestraft. Was ist das Gegenstück zu Verachtung und Ablehnung? Anerkennung und Angenommensein. In der Schriftlesung haben wir davon schon gehört. Im Epheserbrief 1, Vers 6 heißt es dazu, wir sind Gott angenehm in dem Geliebten. Also wir sind völlig angenommen in dem Geliebten. Gott, der Vater, nimmt uns durch Christus an als seine Söhne und Töchter, als seine Kinder. Auch da ist die Frage, die sich mir stellt, fühlen wir uns auch so? Fühle ich mich so? Fühlst du dich angenehm vor Gott oder verachtest du dich manchmal wegen irgendetwas, was dir bei dir selber auf die Nerven geht? Wir erhalten das Recht, Kinder zu sein und damit Zugang zum Vater zu haben. Er möchte, dass wir uns auch in diesen kleinen Dingen, die uns manchmal nerven oder auch größeren an uns selbst, stets zu ihm gehen und uns als Kinder fühlen auch und angenommen fühlen. Das vierte, Jesus trug unsere Scham und Schande, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil haben. Herrlichkeit ist ein Gegenstück zu Scham und Schande. Also von Scham und Schande ist bei Jesaja ganz deutlich die Rede, das Gegenstück Herrlichkeit. Es gab wohl keine Todesart, die so verachtet war wie der Tod am Kreuz. Er war Kriminellen vorbehalten und wer so etwas erlitt, der musste schon wirklich etwas verbrochen haben. Dazu kommt auch noch, dass in Israel oder bei den Juden es nicht üblich war, dass ein Jude einen anderen Juden an die Römer verriet. Also das heißt auch, dass praktisch Jesus, der ein Jude war, von den anderen Juden wirklich in den tiefsten Keller gefallen ist. Die haben die Juden auch Verbrecher vor den Römern geschützt, weil sie zusammenhielten. Im Hebräerbrief 2, Vers 10 heißt es, es geziemte Gott, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Errettung, Jesus, durch Leiden vollkommen zu machen. Also auch im Neuen Testament dieser Tausch Scham, Schande gegen Herrlichkeit. Die Söhne und Töchter, die zur Herrlichkeit geführt wurden, das sind wir. Wir sind die Miterben seiner Herrlichkeit. Bei Herrlichkeit denke ich immer an die Thronerben, die Royals. Wir haben ja einen Sohn in London und Enkelkinder und schon seit 15 Jahren, da erleben wir immer die Royals, die haben da eine Bedeutung. Die treten mit erhobenem Haupt auf, egal was sie manchmal tun, aber sie haben immer ein erhobenes Haupt. Auch wenn sie noch gar nicht König sind, sie präsentieren sich, sie präsentieren ihre Familie, sie präsentieren ihr Reich. Ja, und ja, es würde uns auch gut tun, dass wir das Reich des Vaters im Himmel präsentieren, dass ich mich zur königlichen Familie Gottes zugehörig weiß und auch so auftrete, dass ich nicht um mein Angenommensein kämpfen muss, keine Masken tragen muss, keine Show abgeben muss. Ich bin es einfach. Ich muss nicht erst allen erklären, was ich alles weiß, was ich alles kann, wie recht ich habe. Damit wäre eigentlich das Himmelreich in unserem Inneren schon angebrochen, wie Jesus sagt. Noch manche andere Tausche sind zu erwähnen. Zum Beispiel Jesus nahm auf sich unsere Armut, damit wir durch seinen Reichtum reich würden. Zur Lebenszeit hatte Jesus wirklich alles zur Genüge. Am Kreuz wurde er völlig arm, da besaß er nichts mehr. Und Paulus schreibt im 2. Korinther, Gott vermag auf euch überströmen zu lassen jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit alles Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Darüber wäre auch noch mehr zu sagen. Zusammengefasst ist es in den Sätzen, Jesus starb unseren Tod, damit wir an seinem Leben teilhaben würden. Und Jesus wurde für uns zum Fluch, damit wir den Segen empfangen. Nun kommt die große Frage, was kann das für uns jetzt und praktisch heißen? Und das wird uns Andrea sagen.
Ja, jetzt und praktisch heißt es, das gilt alles bereits. Also das ist schon so. Der Kreuzestod von Jesus war ja schon. Und Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und vom Griechischen her müsste man eigentlich übersetzen, es ist alles vollständig vollendet. Also es ist wirklich, wirklich passiert. Also wirklich alle Armut, alles Tod, alle Wunden, alle Sünde. Wirklich alles. Zum Beispiel Armut oder Reichtum. Die Frage, wie lebe ich diesen Reichtum, den ich ja schon habe? Wo ist er? Wo ist der Reichtum? Da ist der Reichtum. Wie geht's mir, wenn jemand eine Spende will? Wie geht's mir, wenn das Kollektenkörbchen rumgeht? Oder wenn der Zehnte zum Thema wird? Denke ich dann, das geht sich nie aus bei meinem Gehalt. Ich habe wirklich nicht so viel, dass ich da jetzt was hergeben kann. Oder lebe ich vernünftigen, großzügigen Reichtum? Noch ein Beispiel zu den Wunden, die Jesus getragen hat und zu der Heilung, die ich kriege. Die ist da. In Vorbereitung auf diesen Gottesdienst sind mir also Unmengen an Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten eingefallen, die mir von anderen zugefügt wurden. Also alles, mir so vorkommen, das wäre jetzt alles, was mir jemals irgendwer angetan hat, ist mir eingefallen. Und alle Wunden, die ich davon getragen habe und mein Verletztsein. Und dabei habe ich das schon Jesus ans Kreuz getragen. Ich habe den Leuten vergeben und trotzdem fällt mir das wieder ein. Und plötzlich schmerzen diese Wunden wieder so. Und da war es gut, da war es wirklich gut, dass der Heilige Geist mich erinnert hat, dass ich geheilt bin. Durch meine Wunden bist du geheilt, Andrea. Die Wunden schmerzen noch, irgendwann vielleicht auch nicht mehr so sehr, aber sie bestimmen nicht mehr mein Leben. Und das ist ein großer Unterschied. Und noch was Jesus schon getan hat, er hat mir meine Scham genommen und dafür Herrlichkeit gegeben. Das ist da. Herrlichkeit. Ja, wie ist es so mit der Scham? Da war schon die Stimme, die da geflüstert hat, ausgerechnet du stößt dich da vorne hin. Hast du vergessen, wie du dich schon aufgeführt hast? Das wissen alle. Und du erzählst was von Herrlichkeit? Und jetzt sage ich, ja, genau. Genau deshalb, weil Jesus diese Schande getragen hat, weil Jesus mir vergibt, weil er mich lieb hat, weil er mich mag, weil er mir was zutraut und mich Anteil haben lässt an seiner Herrlichkeit. Sind das nicht coole Zusagen am Toten Sonntag? Wir brauchen nur zugreifen. Danke, Jesus.